Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts. Digitalisierung ist für dich. Heute darf ich meinen Gast in Persona live 3D und in Farbe hier bei mir im Büro begrüßen. Wir sitzen da wirklich uns gegenüber und ich darf da ein bisschen ausholen. Wir haben uns kennengelernt am Rande einer Veranstaltung und mein heutiger Gast war Polizist bei der österreichischen Polizei, dort in der Ausbildung danach tätig, mehrere Stufen durchlaufen und ist jetzt im Bereich der Ausbildung von Mitarbeitenden im Unternehmen tätig. Jetzt kann man sich die Frage stellen, was hat jetzt bitte Polizei, Ausbildung von Mitarbeitenden und IT miteinander zu tun? Der Bogen wird sich schließen, denn geneigte Zuhörer, du wirst wissen, dass wir ja Fortbildung und Ausbildung auch im Bereich der Cybersicherheit, Informationssicherheit durchführen und dass wir auch in diversen sonstigen Einsätzen immer wieder auch Kontakt mit Polizei, Landeskriminalamt und Verfassungsschutz haben. Also so weit ist der Weg nicht. Und heute werden wir herausfinden, wo wir da Überschneidungen haben. Ich bin schon ganz gespannt. Herzlich willkommen, Alexander Steiner.
Markus, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Und freue mich aufs Gespräch.
Danke, dass du hergekommen bist. Herzlichen Dank. Wir haben uns ja kennengelernt am Rande einer Veranstaltung, wo du sehr beeindruckenden Vortrag gehalten. Hast du einen Vortrag zu deiner Dienstleistung, zu deinem Unternehmen Eigenschutz. Eigenschutz ist ein spannendes Wort. Ja, das klingt so. Im ersten Moment habe ich gedacht, jetzt machen wir einen Selbstverteidigungskurs da. Allerdings, es geht in eine andere Richtung. Es geht in eine sehr besondere, ruhige, deeskalierende Richtung. Und jetzt schwante meine anderen Zuhörer schon, wo wir die Überschneidung haben, Deeskalation. Wir sind im Digitalen unterwegs, du im Analogen und oft geht es darum, in der Kommunikation mit Menschen auch in kritischen Situationen klarzukommen. Und das Spannende ist, der Alexander ist alles andere als ein Haut drauf. Er wirkt auf mich sehr ruhig, sehr besonnen, in sich ruhend. Und ich bin schon sehr gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführen wird. Alexander, wie bist denn du jetzt auf dein Thema, auf deinen Lebensinhalt, würde ich schon sagen, gekommen? Was treibt dich an?
Ja, muss ich ein bisschen ausholen, gell? Du hast es bereits angesprochen, dass ich eigentlich meine berufliche Vergangenheit in der Polizei war. Über 30 Jahre war ich da dabei. Ich habe vieles mitnehmen dürfen, vieles gesehen, vieles gelernt. Manches ist gut gelungen, manches weniger gut gelungen. Aber ich habe die Zeit dort sehr genossen und bin eigentlich da gegangen, wie es am schönsten war. Der eine oder andere hat das überhaupt nicht verstanden. Manche haben es nachvollziehen können, kurzum. Es war ein Gedanke in mir, wenn man gedacht hat, was das jetzt? Ich habe einen sehr guten Posten gehabt dort und es hat mich auch sehr erfüllt. Oder greife ich nochmal an. Und der Sprung in die Privatwirtschaft, kannst du dir vorstellen, ist natürlich dann schon sehr gewagt gewesen. Ja. Muss man auch dazu sagen. Und ohne meine starke Familie im Hintergrund, hätte ich mir das auch gar nicht traut, gell? Um ehrlich zu sein. Und es wurden dann aber die Voraussetzungen schon auch gegeben, muss man auch sagen. Das Gerüst ist dann gestanden. Es sind dann einige Firmen herangetreten an mich, muss ich sagen. Also zwei dezidierte, die mir auch verlockende Angebote gemacht haben. Und somit ist auch der Sprung nicht ganz so schwer gewesen, muss ich auch sagen.
Ich habe es am Anfang schon versucht abzugrenzen. Also wir sind jetzt ja da ganz weit weg von dem klassischen Rollenbild, das man da möglicherweise hat für einen ehemaligen Polizisten, so quasi so auf Security oder sowas zu machen. Sondern du hast das ja bewusst Eigenschutz genannt. Wie in deinen Worten, wie beschreibst du, was ist deine Tätigkeit und worauf fokussierst du dich?
Wir schauen, dass wir Menschen, die sich kommunikativ und auch situativ in Drucksituationen befinden, die Hand reichen können. Man braucht eine gewisse Stabilität. Ich halte wenig davon, dass man sagt, im Bausch und Bogen bietet da irgendeine Zerschulung an, irgendwelche Klickspiele im Computer, die mich halt so weiterbringen. Ja, letztendlich geht es an der Zielsetzung vorbei. Wir splitten das in einen Theorie- und einen praktischen Part und sagen, unser Anspruch ist, dass sie nach diesen Ausbildungen wirklich gefestigt rausgehen wieder, gell? Und dass sie was gelernt haben und dass sie auch, und das bestätigt auch unser Feedback, ganz ehrlicherweise gesagt, das ist so, das hat mir jetzt wirklich was gebracht. Neulich habe ich ein Feedback eingeholt, auch schriftliches, da steht drauf, erster Workshop, der mir jetzt wirklich was braucht und der mich weiterbringt. Mhm. Gell? Und dass meine Kolleginnen und Kollegen dann auch gesagt haben, das war toll und sie können mich auch jederzeit dann kontaktieren. Wir halten Kontakt und immer wieder so Rücksprachen auch mit den ganzen Unternehmen und haben da gute Rückmeldungen. Also ich sage, man geht da in die Tiefe und auf die Belange, auf die spezifischen Belange der Unternehmen ein. Das ist ja die Quintessenz des Ganzen. Sie holen mir im Vorfeld, in Besprechungen mit den Verantwortlichen, die Themenbereiche ab, lassen wir manches auch schriftlich anonymisiert natürlich zuschicken, schauen wir das durch, wo gehen wir denn da rechtlich um, wie gehen wir situativ damit um, und genau das fließt dann in die Schulungen ein.
Mhm. Also von außen betrachtet, du gehst, die ich jetzt gesehen habe und gehört habe, vor allem Filialisten, nicht? Sei es im Einzelhandel, sei es in Banken, also überall, wo halt Kundenverkehr stattfindet, rein und schaust da potenzielle oder auch tatsächliche Konfliktsituationen an und vermittelst den Teilnehmenden Werkzeuge, wie sie dort deeskalierend damit umgehen können. Und das Rechtliche, man hat ja auch Rechte und Pflichten, Hausverbot und so weiter, Hausrecht, so ist. Und man darf es halt übertreiben auch nicht, gell? Und die Dinge gibst du auch mit. So wie ich die einschätze, allerdings schon der Fokus drauf, wie kann ich jetzt die Situation gut beilegen?
Ja.
Habe ich so einen Eindruck.
Ja. Ich habe natürlich meine berufliche Vergangenheit. Sagen wir es, wir waren oft genug in Drucksituationen, oft genug in Situationen, wo wir schauen müssen, dass wir da wieder rauskommen, dass das Recht sicher gelöst wird, vor allen Dingen auch, dass wir nicht einfach tun, wie wir da wollen. Und da war natürlich die polizeiliche Ausbildung hervorragend. Das funktioniert auch bei uns tadellos, da gibt es mir überhaupt nichts. Diese Schulungen kann man nicht, wie gesagt, im Bausch und Bogen anbieten. Man muss sich da schon die einzelnen Themenfelder genau anschauen. Und es gehören Banken zu unseren Kunden, aber auch Energieversorger, es gehören öffentliche Institutionen, Leute, die am Flughafen arbeiten. Wir sind in ganz Österreich unterwegs. Mittlerweile, das reicht. Ich bin jetzt gerade am Wochenende in Graz gewesen, für Großunternehmen auch Schulungen durchzuführen. Ja, das ist natürlich individuell unterschiedlich. Natürlich ist der Handel, für den Handelsverband, der jetzt gerade das macht, die haben andere Anforderungen als Menschen, die am Flughafen in Wien arbeiten, zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder in einer Bank, sich mit Kundinnen und Kunden auseinandersetzen müssen, die eventuell aufgebracht sind, die vieles nicht nachvollziehen können, die in ihrer Emotion halt den Erstbesten, den sie da erwischen, halt das abladen. Diese Emotion, oder wer da nicht im Auto außen am Parkplatz liegen lassen, so quasi, sondern das nimmt der Mensch mit hinein in das Kundengespräch und wird halt dort abgeladen, nicht? Wir sehen schon häufig und sehr häufig, eigentlich so muss man sagen, diese Anforderungen, die einfach mehr geworden sind. Die Nachfrage ist massiv gestiegen. Wirtschaftlich gesehen freut es mich natürlich, aber gesellschaftlich gesehen stimmt es mir nachdenklich. Ja. Da, wie gesagt, es gehört der Verkehrsverbünde dazu und sonstige Einrichtungen. Man sagen muss mehr, das betrifft eigentlich fast die gesamte Gesellschaft. Also dieser ungehaltene Kunde, unruly customer, wie wir das nennen, oder respektlose Kunde oder die Kundin, die trifft man halt in allen Lebensbereichen. Und so stellt sich auch unser Portfolio dann und deshalb haben wir auch diese große Bandbreite an Unternehmen, die bei uns anklopfen.
Ja.
Mittlerweile.
Ja. Was mir da auffällt, wir arbeiten ja mit einigen unserer Lösungen auch dahin, das gegenseitige Verständnis zwischen in unserem Fall jetzt IT und Anwendenden zu stärken. weil es schon auch ein konfliktbehaftetes Feld ist, nicht? Oft einmal sogar hat man auch nur die Anonymität dahinter, die vermeintliche, weil man nur anruft oder weil man nur E-Mail schreibt oder diese Unsicht mit diesen Support-Chatbots da. Ja. Und dann entladet sich ja doch auch oft Emotionen, die man möglicherweise, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht sprechen würde, gar nicht so artikulieren würde. Und unser Ansatz ist da, dass man sagen, okay, man schaut, dass man für Verständnis, gegenseitiges Verständnis sorgt. Also, dass sowohl die Anwender verstehen, warum macht die IT denn das so? Nicht, weil sie die Anwender pflanzen will, sondern weil es halt einfach einmal ein paar Voraussetzungen dafür gibt. Und umgekehrt, warum reagiert dann jetzt ein Anwender so? Nicht, weil er einen ITler jetzt nicht mag, sondern weil er einfach seine Arbeit erledigen will und da jetzt gerade ein Thema zwischen ihm und der erledigten Arbeit liegt. Mhm. Wie siehst denn du das? Beobachtest du das auch? Also, dass das schon eine gewisse höhere Hemmschwelle gibt, wenn man sich gegenübersteht? Oder verhalten sich die Leute konkurrent? Was ist da deine Erfahrung?
Also, gute Frage. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, beruht darauf, dass man sagt, wir können Konflikte wegzaubern oder lösen, gell? Also überhaupt nicht. Weder Soziologe noch Psychologe. Ich kann diese Entwicklungen nur beobachten, aber ich kann nicht ableiten, warum jetzt das alles so wohl ist, gell? Sonst wären wir da im Reich der Schwurblerei und das wollen wir nicht.
Das ist so gar nicht deins.
Das ist auch nicht meins. Ich kann diese Ursachen nicht festlegen. Mhm. Einer meiner Söhne ist ein Psychologe, der weiß da vieles dazu, natürlich. Aber das ist halt ein fundiertes Fachwissen auch nicht. Ansonsten muss ich sagen, ein großer Vorteil in den Personalschulungen sehe ich darin, dass man wirklich diese Ursachen erläutert. Dass man sagt, was bedeutet denn das? Gell? Warum kann jemand ungehalten werden? Was ist eine Entpersonalisierung? Was ist eine Anonymisierung zum Beispiel? Was ist eine Kontrollillusion? Was bedeutet denn diese Erwartungshaltungen, die dann nicht eingehalten werden? Wenn man diese einzelnen Punkte abarbeitet, dann wie Stress entsteht zum Beispiel, gell? Dann versteht das Personal oder die Bediensteten, warum Menschen in Drucksituationen laut und ungehalten werden. Wie gesagt, ich kann es nicht wegzaubern, natürlich nicht, niemand kann das. Aber alleine, dass ich es feststellen kann, oder auch in der Kommunikation, welche Ebene befindet sich jetzt mein Gegenüber gerade und wo gehe ich denn da um und warum reagiert er so, wie er reagiert unter Umständen, das allein löst eine Erleichterung aus und ein besseres Verständnis für die Situation. Die Menschen sind dann nicht mehr so vom Kopf gestoßen. Es führt dann weniger zur eigenen Frustration. Sie können besser mit diesen Drucksituationen umgehen. Die Handlungssicherheit steigt natürlich auch. Was bedingt das auch für die Unternehmen? Ich habe weniger Konfliktsituationen. Ich kann unter Umständen einmal einen Image-Schaden auch dadurch natürlich auch vermeiden. Irgendwelche Bewertungen. Ich kann diesen ganzen Dingen besser ausstellen, indem ich mein Personal einfach dahingehend schule und sage, das und das können Ursachen sein, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich nachvollziehen, dass wenn man jetzt als Mitarbeitender da konfrontiert ist mit jemandem, der die Fassung verloren hat, wenn man die Hintergründe, die Ursachen mal in einer ruhigen, geordneten Situation erfahren hat oder erfasst hat, dass man dieses Zeitfenster zwischen Aktion und Reaktion ausdehnen kann und zweitens es weniger oft als persönlicher Angriff wertet. Weil ich denke, das ist ja oft der Eskalationspunkt, oder? Es gibt da einer, der schimpft herum.
Ganz genau.
Die Person fühlt sich angegriffen und dann geht's ein Wort, geht das andere und dann brauchst du dann die uniformierten Kollegen, um die wieder auseinanderzubringen. Wie ist da deine Erfahrung?
Absolut richtig, nehmen, was du sagst. Ja, Verständnis zu erzeugen bedingt, dass ich eine Situation nachvollziehen kann, dass ich es nicht persönlich nehme, dass ich aus dieser Situation besser rauskomme, das nicht mit nach Hause nehme. Wie gesagt, mein eigener Frustrationspegel dadurch sinkt, ich besser damit umgehen kann. Wir leiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch dazu an, wie sie in der Selbstpflege mit sich umgehen können. Und das hat schon Folgen, muss ich sagen, und zwar positive Folgen. Gell? Also ich bin jetzt bei einem Großunternehmen, da schulen wir erstmalig auch Führungspersonal. Mhm. Und zwar ganz dezidiert aus der Praxis für Praktiker. Natürlich schon mit dem ganzen Hintergrund, was braucht es da? Worauf kommst du wirklich an? Bis hin zur Konflikterkennung oder wie kenne ich Mobbing? Was brauche ich selber für einen Anspruch? Welchen Anspruch, Wertehaltung habe ich selber? Wie form ich das Team? Welche unterschiedlichen spezifischen Typen gibt's eigentlich? Wie kann ich das Team erfolgreich führen? Wie gehe ich damit um? Und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, dass man sagt, man muss das einmal erklären in aller Ruhe. Und da muss ich sagen, spielt mir die Praxis natürlich schon in die Hände, gell? Also, ich hoffe, dass es einfach nachvollziehbar ist, dass ich ein Praktiker bin. Das wohl gewürzt mit einem theoretischen Wissen. Ohne dem geht's überhaupt nicht. Aber nur was zu erzählen, das ist schlichtweg zu wenig.
Ja, ja. Ja. Ich habe mit einem Jugendkollegen gesprochen, der Polizist ist und auch eine Weile im Außendienst war mit Uniform. Und er sagt, du, wie hebst denn du das aus? Du wirst ja permanent angepöbelt. Nicht? Also permanent ist ein bisschen übertrieben, aber durchaus auch als Verkehrspolizist oder Kriminalpolizist bist du oft in Konfliktsituationen als Person. Und er hat gesagt, ja, weißt du, ich habe die Uniform an, das geht alles auf die Uniform, das geht nicht auf mich. Spannendes Bild.
Spannendes Bild.
Ich habe das auf mich nicht reflektieren können, aber ich habe keine Uniform an. Ja. Ist das ein Hilfsmittel, das da, also dass man es auf eine Funktion, auf eine Rolle, auf ein Objekt abwälzen kann, mental diesen Angriff?
Kann man schon, nur wenn ich keine Uniform trage, dann wird es natürlich schwierig. Dann wird es natürlich schwierig, weil es dann unweigerlich auf mich selber beziehen anfangen, nicht? Und dadurch, dass wir so ein bisschen in einer Fehlerkultur leben, Fehlersuchkultur, wir haben ja kaum eine Feedback-Kultur, wenn ich das so sagen darf, das ist mein persönlicher Eindruck, wird das natürlich auf sich selber bezogen und dann hast du vielleicht noch jemanden im mittleren Management, irgendeinen Vorgesetzten, der das nicht so mittragt oder halt eher irgendwo sagt, naja gut, wahrscheinlich bist du selber dafür verantwortlich und immer bei dir und immer bei dir. Naja, wohin wird das führen, außer zur Frustration, inneren Kündigung und dadurch zur tatsächlichen Kündigung. Menschen unterstehen einem immensen Druck mittlerweile. Also speziell im Dienstleistungsbetrieb ist es unglaublich, was sie sich da anhören können. Und das zu verarbeiten, da muss man ihnen dringend die Hand reichen und sagen, auch wir verstehen es, du leistest eine tolle Arbeit, wird wenig gelobt, also meiner Meinung nach kaum Anerkennung gezeigt. Ja, manche Unternehmen leiden dann an immensen Fluktuationsraten, wenn ich das sagen darf. Und jetzt mal, wenn ich da hinfahre auf irgendwelche Unternehmen oder zu irgendwelchen Unternehmen, dann sind immer neue Leiter.
Ja. Ja gut, fangst du immer von vorne
an. Ja, aber ich fange halt jetzt mal neu an und die Quintessenz ist, dass man halt kein Team aufbaut, ja, nicht? Ja. Ganz klar. Ganz klar. Und da sehe ich schon einen Handlungsbedarf. Gell? Also es wird da manchmal an der falschen Stelle gespart, auch wenn du ein verlockendes Angebot hast, ein kostengünstig, aber transparent und sehr wertvolles Angebot hättest, dann werden sie aus Kostengründen irgendwie ausgeschlagen. Man weiß ja halt, was das bedeutet, wenn du jemanden an der falschen Stelle einsetzt, im mittleren Management, an der mittleren Führungsebene, was das bedeutet, im Positiven, aber auch vor allen Dingen im Negativen.
Ja, ja. Okay. Ja, weil wie du gesagt hast, nicht, wenn die dann innerlich kündigen und dann richtig kündigen, oft ist ja die innere Kündigung schlimmer als die tatsächliche, weil immer jemand, der an der Position ist, jedenfalls eine Führungsposition ist und dann diese negative Energie ins Team trägt, das ist ja desaströs. Und bin absolut bei dir, also diese Wertschätzungskultur, die ist ausbaufähig.
So, ja.
Und ich keine Ahnung, wie das von außen ausschaut, ich denke oft, jetzt bemühe mich besonders freundlich zu sein, wenn ich irgendwo reingehe oder jemanden anrufe. Behaupte mal, es klingt mir nicht immer. einfach um einen Funken oder einen Samen zu sehen. Ja. Wenn uns das wieder gelingt als Gesellschaft, dass wir einfach alle ein bisschen freundlicher wieder sein miteinander, dann müsste uns eigentlich das nicht nur das Leben leichter fallen, sondern auch die Ergebnisse besser werden. Also auch rein wirtschaftlich betrachtet. Weil Dinge, die man mit Freude macht, macht man in der Regel voller besser.
Ja. Das sehe ich ganz gleich wie du, gell? Im Prinzip vermisse ich das manchmal. Da werden Menschen angestellt, die haben eine Top-Ausbildung, gell? Und ich sehe das in meiner eigenen Familie, hervorragend ausgebildete junge Leute, ich habe zwei wunderbare Schwiegermädels, Top-Ausbildungen, gell? Und was sie machen, machen sie hervorragend und sehr erfolgreich. Das muss man wirklich sagen und bin auch sehr stolz drauf, gell? Ganz ehrlich gesagt, meine Söhne leisten eine hervorragende Arbeit. Und immer wieder, wenn ich sie gefragt habe, sie übernehmen dann auch Führungsarbeit und Führungskompetenz und so. Ich habe halt oft den Eindruck, dass es in dieser Position, wo es um mittleres Management geht, manchmal an wirklich dezidierter Schulung und Ausbildung fehlt, an Gesprächen. Nur weil sie halt die besten Ausbildungen haben, werden teilweise Menschen in Positionen eingesetzt, für die sie schlichtweg nicht geschaffen sind, die sie überfordert, die einfach keine Sozialkompetenz mitbringen, zum Beispiel keine Konfliktlösungskompetenz, die keine Vorbilder sind, die vielleicht da in ihrem Machtgefüge, machtdynamisch da irgendwie andere Leute vor sich hertreiben, als selber irgendeinen Konflikt in sich zu tragen haben oder auszukämpfen haben, und das übertragen sie dann in irgendwelche Unternehmen. Also da gehört eigentlich meiner Meinung nach wirklich dezidierter hingeschaut, nämlich den Themenbereich Führungskultur und Führungskompetenz vor allen Dingen. Gell?
Ja, ja. Das ist ein spannender Aspekt, weil du hast mir im Vorfeld erzählt, dass einer deiner Söhne, der Andreas, ist ein diplomierter, etwas ausgebildeter Psychologe ist, gell?
Ja, ist gerade im Doktorat.
Im Doktorat sogar, ja.
Da war schon zwei Studien fertig, ja.
Mhm. Und der sich auf dieses Thema spezialisiert hat, also Eignungserkennung zu machen, also auch für das Assessment Center zum Beispiel, oder auch für Bewerbungsprozesse, genau. Muss man nicht gleich übertreiben. Und mein erster Gedanke war ja spannend, nicht? Weil wir haben ja auch Tätigkeitsbereiche, wo wir beim Innenministerium akkreditiert sein müssen und so weiter, weil man da, man als IT hast halt weitgehende Befugnisse und kritische Infrastruktur und so weiter und so fort. Und die erste Assoziation kennen wir nicht, so Zuverlässigkeitsüberprüfung. Das sind ja schon auch gewisse Verantwortung, die wir da tragen.
Sicherheitsüberprüfungen, ja.
Genau. Und den Aspekt, dass du jetzt gesagt hast, da auch eine Art Eignung, ist diese Person schon so weit oder was braucht es, dass sie so weit ist, um eine Führungstätigkeit zu übernehmen? Weil das ist schon häufig, oder? Mhm. Die beste Fachkraft wird befördert.
Genau.
Und da gibt es ja Untersuchungen dazu, die Leute dann so lange befördert, bis sie in einer Position sind, wo sie nicht mehr gut sein.
Das Peters-Prinzip, da schlagt da ein bisschen auf. Gell?
Und dann mangelt es Feedback-Kultur, weil alles gleich eine schwere Kritik ist und Gesichtsverlust, also der Schritt zurück. Mhm. Hut ab vor jedem, der sagt, okay, nein, das geht jetzt wieder meine alte Rolle ein. Gell? Also das musst du mal durchstehen. Ja. Das ist wirklich eine große Geschichte. Ja. Und schade, man verliert gute Leute. Mit einer vermeintlich gut gemeinten Geste, dass man die Leute befördert.
Absolut. Das Themenfeld, das der Andreas da beackert, wenn man seine Doktorarbeit drüber schreibt, geht es auch ein bisschen um Knowledge Hiding, diese Vorgänge innerhalb der Betriebe, ob Informationen zurückgehalten werden, um mich selber besser zu positionieren. Aber das müsste er jetzt erklären im Detail. Das, ich traue mir jetzt da fast nichts dazu zu sagen.
Da machen wir mal was. Weil das, ja, sagt, das ist so ein Riesenthema bei uns in der IT. Das ist unglaublich.
Und immer wenn er davon erzählt, wo er jetzt gerade umgeht, also dann wird es ganz ruhig, gell, am Tisch, weil es einfach eine hochspannende Geschichte ist.
Ja.
Er sagt, ja, vielfach werden Menschen eingestellt, die für diese Stelle vielleicht weniger geeignet sind, aber dafür für andere genau die richtigen werden, nicht? Und da reicht er den Unternehmen auch die Hand und sagt, schaut euch das einmal an. Er diagnostiziert das nicht nur, sondern analysiert das natürlich auch und gibt dann Empfehlungen ab, gell? Und das ist natürlich schon sehr wertvoll. Da könnte man sich einiges ersparen, sagen wir mal so.
Gell? Ja. Hochinteressantes Themenfeld. Und jetzt mit meiner Brille rennt er natürlich immer gleich mit, wir haben jetzt viel über Banken, Einzelhandel und so weiter gesprochen, rennt mit Hotlines.
Mhm.
Ist ja ein hochemotionales Thema.
Ja.
Man kennt sie von beiden Seiten, also mir halt. Kunde ruft dann natürlich, er ist nicht gerade, also nicht immer, aber hier und da mal halt nicht ganz entspannt und da braucht man eine Weile, bis man überhaupt mal versteht, was geht's denn überhaupt.
Ja.
Möglicherweise ist man da halt auch nur der erste Adressat, darfst du wieder weitergeben an jemand anderen, das ist ein Provider sein oder ein Hersteller. Und ist dann halt auch mit mehr oder minder optimalen Prozessen und Kompetenzen konfrontiert. Und da dann in dieser Kette, weil dann sind wir dann auch so quasi mittleres Management, nicht? Ja. Kriegst du es vom Kunden, musst du es weitergeben. Ja. Und da in dieser Sandwich-Position die Kontinenz zu bewahren, ist oft nicht ganz einfach. Mhm. Und hast du, ohne jetzt da ins tiefen Coaching zu gehen, aber hast du ein paar Tipps, die du sagen kannst, so quasi ein Gruß aus der Küche? Weil ich bin mir sicher, dass viele unserer Zuhörenden die Situation gut kennen, aus eigener Anschauung genau da einen Schmerzpunkt haben. Wie kann man, erstens das nicht persönlich nehmen, wie kann man, oder welche Ansätze man verfolgen könnte und auch wo man mit dem Training ansetzt am besten, das du ja so gut beherrschst, wo man da ansetzen kann, um dieses Konfliktpotenzial einzudämmen.
Ja, spannendes Thema, ehrlich gesagt. Also, der größte Reiz ist natürlich diese Anonymisierung oder diese Anonymität und Entpersonalisierung. Ich weiß ja gar nicht, wer mein Gesprächspartner oder meine Gesprächspartnerin ist, gell? Da hebt irgendjemand ab, wahrscheinlich zum 50. Mal an diesem Tag. Die müssen natürlich auch immer stabil bleiben, sagen wir mal so, ausgeglichen, freundlich bleiben und sich auf den Kunden oder die Kundin halt auch einlassen, gell? Sicher eine große Kunst kann man natürlich auch wieder mit diesem Unruly Customer Modell ein bisschen begegnen und kann erläutern, warum Menschen emotionaler reagieren, warum sie ungehaltener sind. Und das ist ja nicht nur im persönlichen Gespräch, sondern auch via Telefon so. Ne? Mhm. Gell? Mhm. Da hat man halt immer dieses Druckmittel. Noch, man weiß das ja aus vielerlei Untersuchungen. Jemand, der mir persönlich unbekannt ist, da wird bald einmal eine Grenze überschritten, eher, da gelten diese Konventionen nicht mehr. Das hast du auch bei jedem oder bei allen Versammlungen, wo die Menschen persönlich nicht bekannt sind. Da traue ich mich dann eher lauter zu werden, krieg vielleicht einen Applaus der Gruppe, habe so ein bisschen einen Bühneneffekt und so. Und am Telefon schlichtweg habe ich auch manchmal den Eindruck, dass Menschen da lauter ungehaltener sind. Ja klar, ich kenne mein Gegenüber nicht, ich sehe es ja nicht einmal. Würde es nämlich kennen, würde ich wahrscheinlich die Kontenance nicht und meine Freundlichkeit halt auch nicht verlieren. Was ich auch immer wieder gesehen habe, ist, dass Menschen das ein bisschen, also jetzt bitte mein laienhafter Zugang, gell? Ich bin kein Psychologe, kann das nicht so genau beschreiben, aber wenn ich ein schwaches Selbstwertgefühl habe, dann traue ich mich manchmal so irgendwo von oben herab irgendjemanden zu behandeln.
Und das ist sich selbst erhöhen.
Ja, genau. Ich bin in einer überhöhten Position und habe jetzt jemanden so quasi niedergemacht. Gell? Mhm. Und mag mir kurze Zeit Befriedigung verschaffen, dass ich an dem Tag auch ein toller Hecht einmal war. und halt jetzt da meinen Frust ablassen habe. Es kann durchaus auch diese Aggressionsverschiebung, nennt man das auch, Aggression Shift, das kann durchaus auch da Platz greifen. Ja. Der erste ladet das halt ab. Mhm. Die Kunst ist, auf der gegenüberliegenden Seite das nicht ernst zu nehmen, aber das ist leichter gesagt als getan, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Gell? Ja. Es gibt kurz und bündige Sätze dazu, dass ich sage, mach uns bitte, rennt es in einen anderen Ton mit mir. Das mag durchaus auch gültig sein. Diese Tit-for-Tat-Strategie auch und so, dass man sagt, jetzt ist eine zumutbare Toleranzgrenze schlichtweg überschritten, jetzt wird es nämlich beleidigend. Mhm. Man muss schon einmal anerkennen, dass ein Mensch eine gewisse Frustration mitbringt, also ja, Unmutsäußerungen, dass er vielleicht aufgebracht ist. Das wird manchmal in einem Berufsbild dazugehören. Mhm. Gell? Das kann man fast nicht wegzaubern, ja. Mag sein, aber das geht auch nur bis zu einem gewissen Grad. Gell? Ja. Also wenn Beleidigungen, Beschimpfungen stattfinden, dann gehört es auch aufgezeigt, meiner Meinung nach. Aber wenn es gar nicht geht, dann muss das Gespräch in der Situation freundlich bestimmt aber auch abgebrochen werden. Ja. Gell? Ja. Also niemand ist dazu angetan, dass er wen auch immer beschimpft oder gar bedroht. Also da finden ja die wildesten Geschichten, die ich da schon gehört habe. Und weißt du, mit Tim bin ich mir vor, wenn der Bedienstete oder die Mitarbeiterin das Gesicht verliert, gell, und frustriert vom Arbeitsplatz aufsteht, dann passt was nicht. Und das nagt natürlich auch am Selbstwert. Gell, du bist dauerhaft in diesem, nicht nur Allstress, sondern in dem Distress ausgesetzt. Das nagt an Nervenzellen, wortwörtlich. Die Leute laufen dann unrund. Das heißt, sie haben Schlafstörungen, sie gehen gar nicht mehr gern her, es kommt zu Vermeidungshandlungen. Also sind selber oft gereizt. Ja, das ist ja ein Teufelskreis, ist ja ganz klar. Ne? Ja. Also da muss ja selbst Reinigungsprozess stattfinden. Natürlich kann über einen Sport sein, kann über einen Ausgleich sein. Das sollte auch vom Dienstgeber gefördert werden, meiner Meinung nach. Gell? Also diese, dass man diese Drucksituationen besser da bewerkstelligt. Andererseits muss man auch ganz ehrlich sagen, man hat oft so untalentiertes Personal am Telefon, dass du wirklich denkst, das, meine wunderbare Frau hat jetzt ein Gespräch geschildert und ich glaube das durchaus, das ist auch eine Unternehmerin, die weiß schon, wie man mit Menschen umgeht, aber sie hat gesagt, komm, jetzt stell dir vor, der hat mal Frau aufgelegt, also von einem Dienstleister und sagt noch, ja, was soll ich jetzt da machen? Ich kann den jetzt nicht herzaubern und so war der Wortlaut dann auch, weil man dann dachte, ja, da bräuchte es wahrscheinlich auch irgendeine Schulung einmal, dass man sagt, so kannst du mit der Kundschaft nicht reden, gell? Ja. Also das ist natürlich ein beidseitiges Verlangen, dass man sagt, ja, man muss sich da mäßigen und zurückhalten, gell? Ja. Aber dass die Bediensteten einer Hotline und alle diese Telefondienste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da einiges auszuhalten und das ist unbestritten.
Ja, und ich finde es dann kritisch, also vor allem dann kritisch, wenn man die Sachlichkeit verliert, weil abgesehen von den ganzen menschlichen und persönlichen Belastungen, die man dann mit haben nimmt, es bringt ja genau an, überhaupt nicht weiter. Ja. Und was meiner Meinung nach die Steigerungsstufe ist zum Telefonieren, ist die schriftliche Kommunikation.
Ja.
Du hast jetzt so viel Interpretationsspielraum zu.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.